MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Ein Todesfall oder Unfall in der Klasse, aus dem Kollegium oder aus der Familie. In Zeiten von Krisen und Trauerfällen können Schulen vor großen Herausforderungen stehen. Professionelle Unterstützung und eine einfühlsame Begleitung sind dann mehr als wichtig, um genau solche Momente durchzustehen. Das Kriseninterventionsteam des Erzbistums München und Freising weiß Rat.
Es gibt sie in allen Erzdiözesen, Krisenseelsorger. Dabei handelt es sich immer um Religionspädagogen. Die Einsätze handeln meist von Tod, Gewalt und schweren Verletzungen. Gegründet wurden die Kriseninterventionsteams zwischen 2004 und 2006 infolge des Amoklaufs am Gutenberg-Gymnasium 2002 in Erfurt. Damals wurde deutlich, wie viele Menschen aus dem schulischen Kontext betroffen sind, wenn eine solche Tat passiert. Martina Reiner ist in diesem Schuljahr die Diözesanleiterin der Teams in München. Beauftragt werden sie von der Schulleitung. Wenn der Anruf kommt, beginnt das Krisenmanagement.
Wir reden erstmal mit den Schulleitungen. Was ist jetzt zu tun? Wie gehen wir den Tag an? Wie strukturieren wir das? Wer macht was? Und dann ist so der nächste Schritt tatsächlich, dass man meistens ins Lehrerkollegium geht und da eine allgemeine Information setzt, auch noch vor Unterrichtsbeginn. Was ist zu sagen, was darf gesagt werden, was darf nicht gesagt werden, was ist denn jetzt überhaupt Stand der Sache, was ist vielleicht auch Gerücht. Und dann ist es meistens so, dass es Klassen gibt, die stärker betroffen sind.
Das kann daran liegen, dass eine verunglückte Person dort unterrichtet hat oder Schüler war. Und dann versuchen die Krisenseelsorger, die betroffene Klasse zu unterstützen. Meistens geschieht die Intervention innerhalb von 1 bis 2 Tagen. Danach übernimmt bei Bedarf ein Seelsorger oder der Schulpsychologe. Eine klassische Seelsorge und Begleitung über einen längeren Zeitraum oder außerhalb des Schulalltags ist bei ihrer Arbeit nicht vorgesehen. Reiner ist bei ihrer Arbeit eines immer wichtig.
Für Sicherheit an einem Ort sorgen oder wieder versuchen, dass dieses System in sichere Bahn zurückkommt. Und wie das gelingt, das ist dem System meist völlig individuell zu eigen, ja, weil jede Schule und jedes Kollegium und jede Schülerschaft hat so ein bisschen andere Regeln und ein anderes Zusammenspiel, aber wir versuchen einfach zu begleiten und zu strukturieren, um da das Gefühl zu transportieren, wir kriegen das jetzt hin.
Auch wenn es in dem Moment schwierig ist und überfordert, Reiner möchte den betroffenen Personen ihre Handlungsfähigkeit zurückgeben, indem sie bei der Einrichtung eines Gedenkorts hilft. Da reicht oft schon ein Foto und eine brennende Kerze. Dieses Tun hilft oft auch der Krisenseelsorgerin, wenn sie bei den Einsätzen an ihre Grenzen stößt.
Macht zum Beispiel auch schon was mit mir, eine Stille aushalten zu müssen, zu wissen, ich habe jetzt das gesagt und es gibt Situationen, in denen wird 1-2 Stunden von den Schülerinnen und Schülern erstmal gar nichts gesagt. Die sind auch einfach erstmal geschockt.
Stille aushalten und zu erleben, wie Menschen weinen und traurig sind, macht oft betroffen. Deshalb haben die Krisenseelsorger nach jedem Einsatz auch Supervision und reflektieren ihre Einsätze in Teamsitzungen. Keiner soll das Gefühl haben, allein zu sein. Weder die Seelsorger noch die Betroffenen. Pauline Erdmann für das MKR.
Auch heute gibt's wie alle 14 Tage dienstags wieder eine brandneue Folge unseres Vergelt's Gott Podcasts mit Pfarrer Josef Weck und Kabarettist Wolfgang Krebs. Diesmal kamt ihr beide hier vorhin rein und habt gesagt, frohe Ostern. Ostern ist ja schon so ein paar Tage her. Wie kommt's denn dazu?
Wir haben uns jetzt lange auf Ostern vorbereitet, 40 Tage, und jetzt wollen wir 50 Tage lang Ostern feiern. Ganz einfach.
Oh. Ja, die österliche Freude. Und ich habe den Josef gefragt, was denn österliche Freude für ihn bedeutet.
Ja, das verrate ich jetzt aber nicht.
Nein, das verraten wir jetzt nicht. Also wir gehen davon, also im Podcast geht es vor allem erst einmal um den Karfreitag, weil mich der sehr beeindruckt hat. Karfreitag war ich beim Pfarrer Josef in Rottenbuch. Aha. Und da hat sich der Josef tatsächlich vor den Altar geworfen. Also das gehört wohl dazu, zu diesem Gottesdienst, dass man erst einmal sich reinkommt und dann tut an den Boden liegt.
Entschuldige, dass ich jetzt so frage, tut es nicht weh, wenn man sich da auf den Boden wirft?
Kann auch wehtun, aber ich bin ja geübt.
Okay, aber warum schmeißt ihr euch auf den Boden am Freitag?
Das ist am Karfreitag, die Prostratio, ein Zeichen der Trauer an diesem Karfreitag. Aber dieses Zeichen, also diese Prostratio, taucht auch bei der Priesterweihe zum Beispiel auf. Da werden wir auch drauf eingehen kurz. Mhm. Also es hat eine sehr tiefe Bedeutung.
Gerade wollte ich sagen, das ist ja wie bei der Priesterweihe.
Genau.
Da liegen ja auch viele Menschen auf dem, oder je nachdem,
wie es ist. Da liegt ja jeder Weihekandidat erstmal am Boden.
Am Boden.
Ja, genau. Hoffentlich nicht zerstört.
Ja, aber das hoffe ich auch.
Und das wäre ja auch der letzte Moment, wieder umzukehren, gell? Also es wäre der letzte Moment zu sagen, so, genau. Ich habe es doch anders überlegt, ich mach's doch nicht.
Ja. Das stimmt, da könnte man sich jetzt noch überlegen. Aber dieses zu Boden werfen macht schon etwas sehr, sehr, wie soll ich sagen, das geht schon sehr, sehr tief an Mark und Bein. Auf jeden Fall ist ein ganz starkes Zeichen.
Ja. Also wenn man es jetzt zusammenfassen würde, es geht in der aktuellen Folge eures Podcasts ums Thema Ostern.
Genau, also um die Auferstehung, nicht ums auf den Boden schmeißen.
Genau, ja, gut.
Das. Aber ohne Karfreitag kein Ostern und ohne Boden, auf dem Boden zu liegen, keine Auferstehung.
Okay. Ohne keine Traurigkeit, Aufstehen. Keine Fröhlichkeit, glaube ich. Also braucht da eben Leben oft immer beides. Wo Licht ist, ist auch Schatten und umgekehrt. Mhm. Wo Schatten ist, muss irgendwo Licht sein. Und genau das macht ja Ostern irgendwie aus. Das höchste Fest eigentlich der Christen und deswegen da hat es eine besondere Bedeutung und für mich sowieso, weil ich ja alles wieder irgendwie ganz neu erleben darf und das ist natürlich schon auch ganz neu erleben darf, weil ich ja erst seit die Rolle rückwärts gemacht habe und erst seit September letzten Jahres wieder in die Kirche eingetreten bin oder beziehungsweise bei einem Gottesdienst vom Josef wieder aufgenommen worden bin. Man muss da ein bisschen bescheidener sich äußern und seitdem ist es für mich jeden Tag irgendwie eine neue Erleuchtung aufs Neue und das ist wirklich sehr schön. Jetzt kam noch die Beichte dazu am Karfreitag, auch ein sehr erhebendes Ding. Und darüber haben wir im Podcast gesprochen. Und das ist wirklich, glaube ich,
volles Programm.
Ja.
Also in einer kurzen Podcast-Folge.
Ja, sehr schön. Da freuen wir uns drauf. Dann hören wir vielleicht auch die Beichte von Herrn Krebs. Dann schauen wir, wie es so gelaufen ist. Am Karfreitag und an Ostern.
Dann machen wir mal eine Sondersendung.
Das ist aber immer wieder bei mehreren Folgen.
Eine Dauerradiosendung.
30 Jahre Beichten war sehr anstrengend. Ja,
sehr aber schön.
Wir haben es trotzdem zu einem Erlebnis machen dürfen. Genau.
Also, auf alle Fälle wird es wieder sehr, sehr unterhaltsam. Eine neue Folge Vergelt's Gott. Ein fröhlich-katholischer Podcast. Heute Abend, wie immer, um kurz nach 19 Uhr. Gleich nach dem Gottesdienst aus dem Münchner Liebfrauendom. Hier bei uns im MKR. Vielen Dank, dass ihr beiden da wart und vielen Dank auch, dass ihr auch immer wieder guckt, wie ihr die Menschen hier bei uns beim MKR einfach mal auf andere Gedanken auch bringt, auch wenn das Leben jetzt nach Ostern ja fröhlicher sein soll.
Katholisch sein heißt fröhlich sein.
So Punkt. Ist es. Gut, Dankeschön.
Vergelt's Gott.
Thanks Gott.
Ja, für viele dürfte oder ist schon KI, also die künstliche Intelligenz, das Unwort des Jahres. KI klingt zwar noch immer irgendwie nach Science Fiction, ist aber inzwischen Teil unserer Realität und vor allem auch der unserer Kinder. Weil das so ist und viele Eltern, aber auch Lehrer unsicher sind, gibt's diese Woche Hilfe. Der Michaelsbund fördert nämlich zusammen mit dem Ressort Bildung im Erzbistum München und Freising Medienkompetenz. Am Mittwoch gibt es deshalb gleich zwei Online-Premium-Veranstaltungen mit Digitaltrainer Daniel Wolf. Eine für Lehrkräfte und eine für Eltern, Schülerinnen und Schüler.
Nie wieder lernen und wie radikal KI die Welt unserer Kinder verändert. So heißen die beiden Online-Workshops und Referent und Digitaltrainer Daniel Wolf sagt, mit dem Thema KI müssen wir uns alle auseinandersetzen.
Künstliche Intelligenz ist eine der wichtigsten Technologien, die wir in Zukunft erleben werden. Sie ist noch umbrechender wie das Internet, glaube ich. Das heißt, uns steht eine technische Revolution bevor, wie wir sie noch nie erlebt haben. Und jetzt ist gerade der Anfang. Und jeder, egal in welchem Beruf, egal in welcher gesellschaftlichen Situation, sollte sich unbedingt mit dieser Technologie beschäftigen.
In den Workshops wird es unter anderem darum gehen, wie weit KI inzwischen schon gekommen ist.
Damit alle wissen, wo stehen wir denn? Wie schnell geht es denn? Wie intelligent ist denn künstliche Intelligenz heute? Welche zum Beispiel Videos und Bilder kann sie schon produzieren? Und wie schlau kann sie argumentieren? Welche Wege gibt's erstmal? Wie schnell wird es sich weiterentwickeln? Und wie lange können wir überhaupt noch den Unterschied feststellen zwischen Dingen, die eine künstliche Intelligenz produziert und denen, die ein Mensch produziert?
Von 14 bis 16 Uhr sind in einer Woche die Lehrer dran. Von 17 bis 19 Uhr dann die Eltern und auch gerne Kinder. Und sie alle bekommen nicht nur den neuesten Stand in Sachen KI vermittelt, sondern es gibt auch wertvolle Tipps vom Digitaltrainer.
KI kann sehr viel Spaß machen, besonders Kindern. Bildgeneratoren zum Beispiel. Man sagt einfach einem Bildgenerator, mach mir einen Elefanten aus rosa Federn und schon kriegt man's. Das ist eine sehr spielerische Art, sich damit anzufreunden. Humor übrigens können KIs überhaupt nicht. Und es lieben Kinder, wenn KI auch mal scheitert. Und ehrlich gesagt, ich bin auch froh, solange künstliche Intelligenzen noch nicht gut Witze erzählen können, freue ich mich ein bisschen.
Eines ist für Daniel Wolf klar, egal wie sehr sich das vielleicht auch viele von uns wünschen. Die Entwicklung und die ganzen Folgen von KI können wir nicht einfach aussitzen.
Unsere Gesellschaft wird grundsätzlich sehr stark umgekrempelt werden. Ich sag's nochmal, noch stärker als durch das Internet. Aber besonders natürlich in Kombination. Künstliche Intelligenz wird durch das Internet zu uns kommen und zu unseren Kindern. Und deshalb müssen wir uns unbedingt darauf vorbereiten, damit wir die Chancen nutzen können und nicht irgendwelche ganz großen Risiken eingehen.
Also ein Thema, mit dem wir uns alle beschäftigen sollten. Vor allem auch für unsere Kinder. Bei den Workshops am 17. April gibt's den aktuellen Stand der Technik, einen Ausblick, wo uns das alles hinführt und natürlich auch die Möglichkeit, jede Menge Fragen zu stellen. Das Ganze kostet die Teilnehmer nichts, anmelden ist aber nötig. Und zwar auf der Homepage Michaelsbund im Bereich Veranstaltungen. Linda Burkhardt für das MKR.
Familien werden oft genug durch kleine und größere Krisen geprüft. Wenn das Geld, der Arbeitsplatz oder auch das Ansehen den Bach runtergehen, trifft das alle. Auch die Kinder. Darum geht's in unserem heutigen Lesetipp, einem Roman, den meine Kollegin Gabi Hafner Ihnen jetzt vorstellt. Ob aus der Krise nicht doch eine Katastrophe wird, stellt sich erst in letzter Minute heraus. Mehr dazu jetzt in ein Buch, unserem wöchentlichen Lesetipp hier im MKR.
Münchner Kirchenradio. Literatur.
Paul Murray entwirft für sein Familienepos Der Stich der Biene vielschichtige Charaktere, die absolut lebensecht wirken, und er bringt sie ordentlich in Schwierigkeiten, alle zusammen und jedes Familienmitglied für sich. Das tut er erzählerisch so gekonnt, so unterhaltsam und spannend, dass sein Roman von verschiedenen amerikanischen Medien wie der New York Times und der Washington Post zu einem der 10 besten Bücher des letzten Jahres gekürt wurde. In der irischen Heimat des Autors gewann der Roman den Irish Book Award. Nun können Sie Familie Barnes in der deutschen Übersetzung kennenlernen.
Die Handlung.
Das solide gebaute und gut beleumundete Fundament der Vater-Mutter-Zwei-Kinder-Existenz gerät ins Wanken. Zunächst ist es die wirtschaftliche Seite. Die Autohäuser, die Dickie Barnes von seinem Vater übernommen hat, werden durch die Finanzkrise schwer in Mitleidenschaft gezogen. Cass fürchtet um ihre Möglichkeit, endlich wegzukommen in die Stadt zum Studieren. Ihre Mutter Imelda muss ihre Kaufsucht in den Griff bekommen und im Luxus als Platin-Kundin abschwören. Das macht richtig schlechte Laune. Ihren Mann überzieht sie mit Bemerkungen, die seine Unfähigkeit herausstellen, denn er ist ihrer Meinung nach der Alleinschuldige an der Misere. Dickie Barnes spricht von Flaute und hofft auf bessere Zeiten, bis er die Filiale schließen muss und der Niedergang für alle offenkundig wird. Und das in einer Kleinstadt, ein paar Autostunden von Dublin entfernt. Überall Leute, die genau wissen, wer man ist und deren Mitgefühl, Verachtung oder Schadenfreude nicht auszublenden sind. Stufe 2 ist dann eine Art Selbstzersetzungsprozess der Familie. Die Eltern streiten nun offen und schreien sich an. Der als Rettungsversuch gestartete Besuch des Großvaters und Patriarchen Maurice hat nun auch noch ergeben, dass eine Menge Geld in der Kasse der Autohäuser fehlt. Doch Dickie weicht einem entscheidenden Gespräch mit seinem Vater aus und lässt sich sogar einen Geschäftsführer vor die Nase setzen. Er verbringt jetzt die meiste Zeit mit seinem nerdigen Kumpel Victor im Wald, um die alte Hütte in einen Bunker zu verwandeln und einen Brunnen zu bauen. Imelda hasst Victor noch mehr als die ganze Situation. Sie lässt zu, dass ein alter Verehrer und Schürzenjäger, Elaines Vater und nun Geschäftsführer der Autohäuser, eine Romanze mit ihr beginnt. Immerhin, Cass hat ihre Prüfungen tatsächlich geschafft. Sie geht nach Dublin und will von allem zu Hause nichts mehr wissen. Soweit der Plot. Genauso bedeutend sind aber die absolut organisch in den Gang der Dinge eingewobenen Rückblenden. Zuerst erschließt der Autor auf diese Weise, warum Imelda, das schönste Mädchen der 4 Provinzen, wie sie genannt wurde, den linkischen Dickie geheiratet hat und nicht seinen sportlich smarten jüngeren Bruder Frank, der so eine Art irischer James Dean gewesen sein muss. Am Ende steht ein klassischer Showdown, zu dem sich die ganze Familie wieder an einem Ort einfindet, obwohl alle eigentlich ganz woanders sein wollten. Waffen sind auch im Spiel, aber hey, es ist ein Familienroman und das letzte Wort ist Liebe.
Spannungsfaktor.
Paul Murray ist ein Meister der Entfaltung von beinahe Katastrophen, etwa wenn PJ einen Chat beginnt, der bald verdächtig nach Cybergrooming riecht, also der Online-Anbahnung von Kindesmissbrauch. Manche Spuren verdichten sich, manche lässt der Autor in letzter Sekunde kalt werden. Bestechend fand ich das Timing des Autors für die Perspektivwechsel in der Geschichte von einem Familienmitglied zum anderen oder für die Rückblenden, die die entscheidenden Teile der Familiengeschichte enthüllen. Die Episode mit dem titelgebenden Stich der Biene macht den Anfang. Imelda war mit völlig aufgequollenem Gesicht bei ihrer Hochzeit erschienen und hat ihren Schleier nie gelüftet. Den wahren Grund dafür kennt nur sie. Und sie teilt diese Erinnerung erst auf den letzten 40 Seiten.
Fazit.
Welche inneren Kämpfe sie jeder für sich bestehen müssen, ist mitreißend zu lesen. Und dass alle vier ihre Stärken nie verloren haben. Nein, ein Familienidyll wird hier nicht präsentiert, aber eine beeindruckend erzählte Geschichte darüber, dass man seine Kinder mit Liebe und den richtigen Werten ein wenig imprägnieren kann dagegen, sein Leben zu versauen, wie Cass es ausdrücken würde. Der Stich der Biene des irischen Autors Paul Murray ist erschienen im Antje Kunstmann Verlag. Kaufen können Sie das Familienepos bei uns in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.